Das Thema des Vortrages ist ja wie so der ganzen Woche akute neurologische Notfälle. Im Alltag ist natürlich nicht der Alltag, im klinischen Alltag, im Spitalsalltag. So, gehen wir gleich in medias res. Ich beginne ganz gern mit einer Definition des Notfalls, insbesondere aus dem Grund, weil ich täglich damit konfrontiert bin, dass wir Notfälle in der Notfallambulanz haben und natürlich sofort beginnen zu evaluieren, wo ist hier der Notfall. Ich glaube, das ist für jedes Fach dasselbe und diese Grenzlegung, wo ist jetzt tatsächlich ein Notfall oder einfach nur der Patient ist zu bequem und möchte es sich einfach machen, ist halt manchmal schwer. Ich habe hier die Überschrift schon so gewählt, Notfall versus Anführungszeichen Notfall. Ja. Ob das jetzt eine philosophische Diskussion ist, sei mal dahingestellt. In der Medizin versteht man unter Notfall eine Situation, die zu schweren, bleibenden Schäden oder dem Tod führen kann. Im Rettungswesen ist es ein bisschen enger gefasst. Hier geht es vor allem um Störung der Vitalparameter, Bewusstsein, Atmung etc. Verhältnisse, die ohne Hilfeleistung zu erheblichen gesundheitlichen Schäden oder Tod führen würden. Also das heißt, ein akuter, lebensbedrohlicher Zustand, der zu einer irreversiblen Organschädigung führen kann, das ist ein Notfall. Die Frage ist nur, wer sieht das so? Sehen nur wir als Ärzte das so oder auch die Patienten? Ich möchte jetzt hier nur auf diese Grafik hinweisen, von Ihnen jetzt links, aus einer Arbeit von 2019, wo evaluiert wurde neurologische Notfälle in der Ambulanz. Und ich zeige dieses Bild eigentlich sehr gerne, weil es genau die Realität widerspiegelt. Wir haben also hier in Grau die Einschätzung des Patienten und in Blau die Einschätzung des Facharztes. Und wir sehen schon einmal, dass die Patienten, die kommen, sich als Notfall betrachten, also über 50% in der Eigeneinschätzung sind, die allerdings vom Facharzt nur in 5% als solches eingestuft werden. Und das macht natürlich in der Praxis ein Dilemma aus. Also ein Dilemma, ich will jetzt nicht von Aggressionen sprechen, aber von Diskussionen, wieso ist der Patient jetzt bei uns in der Ambulanz, wieso ist er nicht im niedergelassenen Bereich? Anmerkung vom Land, auch den niedergelassenen Bereich muss es erst einmal geben. Gut, schauen wir ins Wetter. Hier zusammengefasst, was denn so die häufigsten neurologischen Notfälle sind, entsprechend natürlich der täglichen Realität. Die häufigsten Notfälle sind Kopfschmerzen und Schwindel. Und mit dem muss man tatsächlich sehr vorsichtig umgehen, weil wenn man ein bisschen tiefer gräbt, wissen wir alle, dass sowohl hinter Kopfschmerzen als auch Schwindel lebensgefährliche Erkrankungen sich verbergen können. Und das ist dann eben halt die Kunst des betreuenden Arztes in der Notambulanz, das genau auseinander zu glauben, wo ist jetzt der simple Kopfschmerz und wo ist der lebensbedrohliche Kopfschmerz. Und hier haben wir wieder zwei Spalten, ja, sozusagen die Selbsteinschätzung und die Einschätzung vom Arzt. Und hier ist wieder diese Diskrepanz jetzt heruntergebrochen auf die klinischen Symptome. Der Patient selber sieht seine Kopfschmerzen in 82% als dringlich an, der Facharzt nach der Begutachtung allerdings nur in 19%. Ähnliche Prozentsätze sehen wir hier für die Schwindelsymptomatik und auch für Lähmungen interessanterweise. Hier das Gegenteil, sozusagen die gegenseitigen Prozente. Also das heißt, wir haben eine große Diskrepanz zwischen der Einschätzung des Patienten und der Einschätzung des Arztes. Das hat nicht dazu geführt, aber das hat in meinem Vortrag dazu geführt, dass ich an den Schluss dieser Einführung dieses Bild gestellt habe aus 2013 Notfallmedizin, wo die Definition einer Notfallsituation schon deutlich weiter gesetzt wird als die Definitionen, die ich ganz am Anfang gebracht habe. Hier wird festgehalten, dass die Notfallsituation ein plötzlich eintretender Zustand ist, der natürlich mit einer akuten Bedrohung oder einhergehen kann, aber auch mit dem Gefühl einer solchen. Das heißt, allein das Gefühl, sprich Patientengefühl, dass es sich hier um etwas ganz Schreckliches handeln kann, soll ausreichen, um einen Notfall als solchen zu definieren. Und das würde ich wirklich ersuchen, dass man das mitnimmt und auch jede Nacht berücksichtigt, in der man mit Notfällen konfrontiert ist, die man vielleicht mit dem medizinischen Wissen nicht als solches einschätzt. Also auch das Gefühl des Patienten muss ernst genommen werden und solche Beschwerden als Notfall behandelt werden. Nach dieser Einführung möchte ich jetzt tatsächlich zur Neurologie etwas spezieller zurückgehen. Welche Beschwerden in der neurologischen Klinik würde ich als Notfall bezeichnen? Das beginnt klarerweise mit einer akut auftretenden Halbseitenlähmung, also Hemiparese, aber auch mit einer akut einsetzenden Para- oder Tetraparese. Notfall Nummer 1. Notfall Nummer 2 ist der epileptische Anfall, 3 Kopfschmerz, 4 Schwindel und 5 die Bewusstseinsstörung. Damit Sie jetzt nicht glauben, dass es meine eigene Fantasie ist, habe ich hier nur ganz kurz von 2022 einen Artikel von der Ärztezeitung hineinkopiert, wo wir auch sehen, dass notfallmäßig es hier um Kopfschmerzen, Schwindel, neurologische Ausfälle, Lähmung wie Sprachstörungen handelt oder Bewusstseinsverlust. Also das sind die Fokuspunkte jetzt meines heutigen Vortrages. Ganz kurz nur noch einmal eine Wiederholung zur neurologischen Untersuchung, weil der Patient, mit welchen Beschwerden auch immer er kommt, muss natürlich neben der Anamnese eine neurologische Untersuchung über sich ergehen lassen. Welche Punkte sind in der Notfallsituation relevant oder sollten tatsächlich der Reihe nach abgehandelt werden? Das ist die Prüfung der Bewusstseinslage, die Frage, liegt ein Meningismus vor? Und schließlich eine überblicksmäßige Prüfung der Hirnnerven und der Extremitäten. Bei den Hirnnerven geht es, wie so gerne auch überall gezeigt, über die Pupillen, über die Pupillenreaktion, die Lichtreaktion. Es geht darum, habe ich einen Herdblick, habe ich divergente Pulbi, habe ich einen Nystagmus, den ich sehe. Also eine grobe Einschätzung allein einmal schon visuell. Eine ganz wichtige Frage für Neurologen ist, wie glaube ich, doch für jeden bekannt ist die Beurteilung, ob eine Facialisparese vorliegt, das heißt eine Gesichtslähmung bzw. eine Differenzierung zwischen einer peripheren und einer zentralen Facialisparese. Oft höre ich auch von meinen Ärzten, der Patient ist, weiß ich nicht, bewusstlos oder bewusstseinsgestört. Wie soll ich hier einen Facialis prüfen? Ganz einfach, indem ich einen entsprechenden Schmerzreiz setze. Und darum ist das auch jetzt hier sozusagen in einem angeführt. Die Beurteilung der Facialisparese beim nicht kooperativen Patienten muss über das Setzen eines Schmerzreizes erfolgen. Aber davon rede ich schon von einem heftigen Schmerzreiz und nicht von ein bisschen Streicheln. Also wichtig im Hirnnervenbereich, was machen die Pupillen? Habe ich eine Divergenz, Herdblick, Nystagmus und wie ist die Schmerzreaktion bzw. kann ich Rückschlüsse aus dieser Schmerzreaktion auf das Vorliegen einer zentralen Facialisparese ziehen? An den Extremitäten habe ich im Endeffekt nur ganz wenige Punkte, die notfallmäßig zu überprüfen sind. Das ist der Tonus, Spontanmotorik, Reflexe, Pyramidenbandzeichen und für etwas fortgeschrittenere das Überprüfen der Vorhalten der Arme. In vielen neurologischen Statusblättern wird das als VA angeführt, wobei ich ganz einfach auch dem nicht kooperativen Patienten die Arme in die Höhe halte oder ziehe, ja, und dann einfach loslasse und beobachte, ob das Herunterfallen der Arme zeitgleich erfolgt. Das ist an sich eine sehr einfache, aber sehr aussagekräftige Untersuchung. Es hängt ja nicht von der Mitarbeit des Patienten ab, sondern tatsächlich nur unser Know-how, das heißt Arme in die Höhe und einfach loslassen. Ja. Und der Patient mit einer akuten Lähmung wird ein deutlich schnelleres Herabfallen des Armes zeigen als ein Patient ohne eine Lähmung. Also an der Motorikprüfung der Extremitäten sind noch einmal ganz wenige Punkte nur zu evaluieren. Und natürlich auch in dem Zusammenhang an den Extremitäten die Schmerzreaktion, ob auf eine Schmerzreaktion eine motorische Antwort erfolgt und ob diese seitengleich ist. Wenn ich schon etwas fortgeschrittener bin, beziehungsweise der Patient auch bewusstseinsmäßig in der Lage ist, geht es natürlich auch darum, die Sprache zu evaluieren. Wir werden das dann später in unserem FAST auch noch sehen. Über die Hirnnervenreflexe, die sonst noch existieren und die Gangprüfung ist, glaube ich, in der Notfallsituation gar nicht wirklich zu sprechen. Ich bin zwar jetzt schon gehobenen Alters, darf aber nach wie vor in der Notaufnahme meine Dienste tätigen und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die Gangprüfung schon sehr schwierig ist und sehr hochstehend, allein vom Umfeld und vom Zeitaufwand. Ein paar Worte zum Meningismus. Eine simple Prüfung der Beweglichkeit im Kopfbereich, wobei wir hier nicht davon reden, den Kopf nach lateral zu drehen, sondern tatsächlich eine Beugung, ja, eine ganz simple Beugung, wo der Patient aber aufgefordert wird, hier locker zu lassen, was oft ein gewisses Problem darstellt, weil der Patient erstens nicht gewohnt ist, locker zu lassen, zweitens muss er das auch verstehen, was ich meine, und darf halt auch auf die Berührung nicht auch mit Schmerzen reagieren. Das ist aber für die weiterführende Diagnostik schnell untersucht, simpel, aber doch mit gehörigen Auswirkungen. Welche Ursachen können für einen Vorliegen eines Meningismus bestehen? Das ist klarerweise einmal die Meningitis, aber auch Dinge wie Subarachnoidalblutung oder jede Art der Hirndrucksteigerung. Bei Kindern ist es vielleicht etwas schwieriger, auch die ganze Untersuchungstechnik, weil auch bei fieberhaften Erkrankungen bei Kindern auch hier eine Nackensteifigkeit auftreten kann. Differentialdiagnostisch zu berücksichtigen sind jede Art von Tonuserhöhungen, Schlagwort Parkinson-Patient, auch dieser wird eine eingeschränkte Beweglichkeit im Bereich haben, degenerative und ossäre Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule, klassisches Zervikalsyndrom, muskuläre Verspannungen. Ich habe hier, wie auch auf manchen Dias, natürlich mehr Dinge angeführt, die ich vielleicht jetzt hier nicht mehr erwähnen werde. Das ist die Prüfung des Kernex'schen Zeichens, Brozinskisches Zeichen oder auch der LASEK. Ich glaube, das sind der Form halber richtige Untersuchungsmethoden für den Meningismus. Genaueres ist, glaube ich, dann in den Unterlagen nachzulesen. Aber wichtig ist, dass diese Prüfung stattfinden muss und dass es natürlich differentialdiagnostische Abwägungen gibt, vor allem in der Notfallsituation, sprich Schmerz, das Zervikalsyndrom. Und das ist tatsächlich oft nicht einfach. Also wenn ich Patienten mit dieser Fragestellung untersuche, also Schmerzen hier, ja, ist ganz wichtig, dass für den Meningismus tatsächlich nur dass das nach vorne beugen zählt, ja, und dass wir aber schon erwarten für muskuläre oder ossäre Veränderungen, dass auch die Seitbewegungen schmerzhaft und eingeschränkt sind. Für die Beurteilung auch in der Notfallsituation sollte man sich klar sein, dass in der neurologischen Untersuchung oft die Frage zu entscheiden ist, habe ich hier eine zentrale Lähmung oder eine periphere Lähmung. Und es sind hier die wichtigsten Hard Facts angeführt, die eine Differentialdiagnose zwischen zentral versus peripher erlauben sollen. Das betrifft jetzt neurologischerseits nicht nur die Akutsituation, sondern ist oft in der Durchuntersuchung die Überlegung, hat der Patient jetzt eine periphere Lähmung oder eine zentrale Lähmung. Und auch hier gibt es nur ganz wenige Punkte, die man ganz schnell und leicht durchuntersuchen kann und sich auch merken kann. Die schlaffe Lähmung ist eine Schädigung des zweiten motorischen Neurons und die zentrale Lähmung ist eine Schädigung des ersten motorischen Neurons. Also das erste motorische Neuron sozusagen von der Mantelkante bis zum Vorderhorn und Vorderhorn bis zur Synapse ist dann eine schlaffe Lähmung. Unterscheiden soll man das anhand des Muskeltonus, der Eigenreflexe, der pathologischen Reflexe, vor allem, weil Muskeltonus in der schlaffen Lähmung ist hypoton versus spastische Lähmung, wie der Name sagt, ist hyperton. Muskelatrophie vorrangig bei einer schlaffen Lähmung. Die Kraft ist natürlich bei beiden Seiten vermindert, auch die Feinmotorik ist beeinträchtigt, das dient nicht der Differentialdiagnose, aber sehr wohl die Eigenreflexe. Reflexe sind herabgesetzt oder fehlend bei Schädigung des zweiten Motorneurons und sind gesteigert oder akzentuiert bei Schädigung des ersten Motorneurons. Pathologische Reflexe wie die Pyramidenbandzeichen gibt es bei einer peripheren Läsion natürlich nicht, ja, allerdings bei einer zentralen oder spastischen Läsion. Also wichtig ist zu beurteilen, was machen die Reflexe, was macht der Muskeltonus und habe ich Pyramidenbandzeichen, die ja, glaube ich, besser bekannt sind unter diesem Namen, beziehungsweise der Babinski. In der akuten Lähmung, im akuten Schlaganfall, muss einem allerdings klar sein, dass es auch eine pseudoschlaffe Parese geben kann. Das heißt, im Akutfall kann auch eine zentral bedingte Läsion, also eine Schädigung des ersten Motorneurons, zu einer schlaffen Parese führen. So, jetzt kommen wir tatsächlich zum Notfall Nummer 1, die akute Hemiparese. Welche Punkte habe ich zu berücksichtigen? Wichtig, Anamnese, zweitens neurologischer Status, drittens eine akute Bildgebung. Bei der Anamnese, die ja eigentlich schon im Vorfeld erfolgen sollte, sprich von den Sanitätern, die den Patienten in das Spital bringen, vor allem welche Medikamente nimmt der Patient ein. Das ist insofern wichtig, einerseits um zu wissen, welche Vorerkrankungen bestehen, weil schon allein aus der Medikamentenliste kann man Rückschlüsse ziehen, an was der Patient leidet. Und einen Eindruck gewinnen über die früheren Erkrankungen. Also wichtig auch für die Übergaben im Spital, welche Medikamente hat der Patient zu Hause genommen. Den zweiten Punkt, der dann folgt, ist klarerweise der neurologische Status. Ich habe bis jetzt schon über die zentrale versus der peripheren faziale Lähmung gesprochen. Wie so gesagt, die Pseudoschlafeparese erschwert es manchmal, entschuldigt aber nicht, hier einen nicht übersichtlichen oder oberflächlichen Status zu erheben. Das heißt, die wichtigen Punkte sind ja noch einmal angeführt: Tonus, Spontanmotorik, Reflexe, Babinski, Schmerzreaktion und dieses Vorhalten der Arme. Also wir haben hier sechs Punkte, die wirklich innerhalb von 20 Sekunden durchgeprüft sind, aber die mir einen sehr wichtigen Eindruck in den neurologischen Zustand des Patienten bieten können. Dabei geht es auch nicht immer darum zu sagen, dass der Patient eine Plegie hat, sprich Kraftgrad 0, sprich keine Motorik, sondern es geht auch darum herauszufinden, ob hier ein Seitenunterschied besteht. Es kommen ja nicht alle Patienten mit einem maximalen Befund, sprich Mediaverschluss oder Karotisverschluss und Hemiplegie auf einer Seite, Herdblick, Hemianopsie und Globalaphasie, das ist ja schon Worst Case. Es kommen ja sehr viele Leute, die halt eine gewisse Schwäche im Arm verspürt haben, eine Ungeschicklichkeit oder auch eine Gefühlsstörung. Aber wie schon gesagt, sechs Punkte und damit kann ich schon tatsächlich weiterarbeiten. Tonus, Spontanmotorik, Reflexe, Pyramidenbandzeichen, Schmerzreaktion und das Vorhalten der Arme. Ich betone das deshalb, weil ich nach vielen Jahren der Tätigkeit weiß, dass diese sechs Punkte schon einmal schwierig sind, dass man die durchführt und dann auch entsprechend dokumentiert. Und darum ersuche ich wirklich diese sechs Punkte, das ist das Wichtigste vom neurologischen Status, das einmal mitzunehmen und dann auch in der Praxis umzusetzen. Gut, Punkt Nummer drei. Wenn der Patient dann schon untersucht wurde, natürlich die akute, in dem Fall jetzt zerebrale Bildgebung, ich sage nur Hemiparese, wir kommen dann auch noch ganz kurz auf die Paraparese zu sprechen, aber jetzt haben wir die Hemiparese und es geht hier um die zerebrale Bildgebung. Also es ist ja heutzutage schon so, dass wir im Endeffekt überall von der Verfügbarkeit einer Computertomographie ausgehen können und diese Computertomographie jetzt nicht nur eine Bildgebung im engen Sinn darstellt, sondern die Möglichkeit, und ich verallgemeinere das jetzt einmal, der Gefäßdarstellung und zusammen mit der Gefäßdarstellung eigentlich auch die Darstellung der zerebralen Perfusion. Also das sind ja Dinge, die jetzt nicht selbstverständlich waren und die sich tatsächlich in den letzten 10 Jahren als Muss etabliert haben. Also eine CT gibt es faktisch überall. Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich natürlich eine Magnetresonanztomographie vorziehen. Wobei man schon sagen muss, das ist nicht Pflicht, das dauert und manchmal ist auch zu viel Information verwirrend. Ja, das ist jetzt vielleicht verwirrend für Sie, aber wenn ich alle Eventualitäten im Endeffekt bezüglich des weiteren Vorgehens betrachte, ist manchmal die simple Aussage, keine Blutung im Hirn, ausreichend. Gut, wenn ich die akute Hemiparese habe, ist noch immer die Frage, wodurch ist diese akute Hemiparese bedingt? Und der erste Punkt, den wir hier besprechen, ist die Ischämie, die Durchblutungsstörung. Auf Deutsch heißt das Schlaganfall und wir alle kennen Patienten, die sagen, ja, und ich war ganz gesund und plötzlich ist das gekommen, diese Schwäche, wieso kann das sein? Der Schlaganfall heißt ja schon Schlaganfall, weil es ein schlagartiges Auftreten eines neurologischen Defizites ist. Und mehr kann man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Hier steht auch in der Definition binnen Sekunden auftretendes fokales neurologisches Defizit. Wobei, jetzt um das locker ausgedrückt, gemeinerweise auch manchmal stotternd imponieren kann und sich langsam verschlechtern kann, was eigentlich für die heutige Zeit der Worst Case ist, weil genau für diese Patienten wir sehr wenig eigentlich anbieten können. Aber prinzipiell ist es ein schlagartig beginnendes Ereignis. Wenn die Dauer unter 24 Stunden ist, reden wir noch immer von einer TIA, einer transitorisch-ischämischen Attacke. heute, wo die Leute eigentlich routinemäßig in die MR kommen, wenigstens im Verlauf der Erkrankung, weiß man, dass die Klinik sich zwar innerhalb von 24 Stunden tatsächlich oft zurückbildet, aber man nachher sehr wohl in der MR-Untersuchung fokale Läsionen findet und was die Häufigkeit und die Definition der TEA natürlich schon ein bisschen zur Diskussion stellt. Also das heißt, auch kurzfristige neurologische Ausfälle können tatsächlich nachweisbare Gewebschäden hinterlassen, also auch wenn das nur ein, zwei Stunden dauert. Das weiß man nicht und das sieht man eigentlich nur in der MRT-Untersuchung. Gut, also wir haben jetzt Patienten im Spital, die ja im Prinzip schon eine Prähospitalphase durchgemacht haben. Und hier ist zum ersten Mal das schöne Wort FAST. Das kennt wahrscheinlich jeder. FAST heißt nicht nur schnell, sondern ist auch eine Abkürzung für Face, Arm, Speech and Time. Nachher kommt noch dieses bekannte Bild. Also auch in der Prähospitalphase und gerade hier soll es heißen, alles so schnell wie möglich. Das heißt, Festhalten des Beginns, wann hat die Symptomatik begonnen, über die Vorgeschichte haben wir schon gesprochen, Vorerkrankungen, Therapien ebenfalls. Und Patienten, die sozusagen diese FAST-Kriterien jetzt in der Definition, in der Abkürzung erfüllen, sollten dann eigentlich so schnell wie möglich an eine Stroke-Unit verlegt werden. Was mache ich prähospital? Ich überwache die Sauerstoffsättigung, nüchtern Blutzucker, IV-Zugang, Vitalparameter, wobei wichtig ist, dass der Blutdruck unter 220 zu 110 liegt und der Blutzucker unter 200 Milligramm pro Deziliter sein sollte. Also das ist eigentlich die Aufgabe, die schon vor dem Spital erfüllt sein sollte. Und da haben wir jetzt dieses nette Bild, noch einmal Face, Arm, Speech and Time. Das ist jetzt auf Englisch und darum ist auch die Telefonnummer hier hinten falsch. Aber das sind Dinge, die eigentlich der Rettungssanitäter oder auch jeder, der halt zufälligerweise zu so einem Patienten kommt, beurteilen sollte. Asymmetrisches Gesicht, das Bild ist ja schon relativ drastisch zu sehen, Schwäche im Arm, Sprache und dann geht es halt um die Zeit. Es gab immer wieder Versuche, dieses Schema auch zu erweitern, weil das ja eigentlich nur Beschwerden betrifft, die im sozusagen vorderen Hirnkreislauf sind. Ja, und Dinge wie im hinteren, also Schwindel, Doppelbilder, hier eigentlich nicht hereinfallen. Aber ich glaube, das ist noch immer das gängigste und das auch am süffigsten zu verkaufende Merkmal für einen akuten Schlaganfall. Ich habe jetzt zwei Folien in den Unterlagen drinnen, die wir jetzt im Detail natürlich nicht durchgehen werden, aber es gibt eine klassische Beurteilungsskala, NIHSS, das heißt National Institute of Health Stroke Scale, nur damit man das einmal gehört hat. Hier werden Punkte vergeben. Dieser Score ist insofern wichtig, weil faktisch alle wissenschaftlichen Studien sich auch auf diesen Score beziehen. Es sind Einschlusskriterien auch für die weitere Therapien damit verknüpft. Ist natürlich jetzt nicht zu undiskutieren. Also es beginnt schon einmal, dass hier Thresholds gesetzt werden, ob das jetzt ein kleiner Schlaganfall oder ein großer ist. Wir haben ja Punkte 1 bis 4 für einen kleinen Schlaganfall. Das ist natürlich auch eine individuelle Beurteilung. Und wenn man hier sich diese Punkte genau anschaut, wird man sehen, dass es nicht immer ganz so eindeutig ist. Also auch hier sollte eigentlich Einschulungen erfolgen und auch Abgleichungen innerhalb der Ärzte. Also das ist jetzt nicht immer so eindeutig, aber als grober Score ist es natürlich unübertroffen. Also da gibt es mehrere Punkte, hier haben wir 5 und da sind die restlichen bis 11. Und wie hier schon gesehen, maximal gibt es 42 Punkte und je mehr, desto schlechter. Gut, also wir haben den Patienten, der jetzt außerhalb beurteilt wurde, kommt jetzt ins Spital. Und im Spital, in der Intrahospitalphase, sollte es natürlich noch einmal maximal schnell gehen, weil Time is Brain. Also das gilt wahrscheinlich fürs Herz genauso. Ich will mich jetzt hier nicht rauslehnen, aber ich glaube, gerade für das Gehirn, wo es besonders schnell geht, dass Gehirnzellen zugrunde gehen, ist es halt noch umso wichtiger. Es sind hier Zeiten angeführt. Diese Zeiten sind tatsächlich sehr schnell. Und ich weiß das, weil ich das, wie schon gesagt, auch schon lange verfolge. Das heißt, innerhalb der ersten 10 Minuten ab Eintreffen im Spital. Ja, und jeder, der im Spital war, weiß, dass das schon sehr schnell ist, 10 Minuten. Weil allein, dass der hereingeführt wird, dann gibt es eine Administration, dann kommt er sozusagen bis zur Notaufnahme, dann wird dort erst einmal, gibt es einmal Action natürlich, ja, dann muss der wieder entkleidet werden oder EKG und so weiter. Also 10 Minuten ist sehr schnell. Das nächste Ziel ist die abgeschlossene Bildgebung innerhalb von 25 Minuten. Das ist schon einmal ein Qualitätskriterium für die jeweilige Stroke Unit und gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Die Entscheidung, welche Therapien und so weiter sollten innerhalb der 45 Minuten ab Eintreffen im Spital erfolgen und innerhalb der ersten Stunde, und hier steht besser 30 Minuten, das ist wirklich ein hehres Ziel, sollte die entsprechende Therapie laufen. Ja. Das Merkmal hierzu ist die sogenannte Door-to-Needle-Time. Und das sollte unter 60 Minuten sein. Und das ist tatsächlich, da muss man sich dran halten. Da muss wirklich ein Team sein, das auch weiß, was kommt. Da muss man stetig einen gewissen Druck machen. Und auch jeder Anfänger, ja, sollte hier wissen, dass es hier nicht darum geht, dann zu beobachten, was andere tun, sondern auch wirklich versuchen, mitzuhelfen. Warum machen wir das plötzlich? Also in den früheren Jahren gab es ja faktisch keine wirkliche, nur eine symptomatische, aber keine ursächliche Therapie. Wir machen das, weil wir einerseits die Möglichkeit haben, intravenös zu lysieren, die sogenannte Thrombolyse mit RTPA, Handelsname Aktilyse. Und die zweite Möglichkeit ist jetzt tatsächlich die Entfernung des Thrombus, die Thrombektomie, wo immer dieser Thrombus steckt. Ja. Und wir reden jetzt nicht nur von Thrombosen im Bereich der Karotiden, sondern das geht bis zur Media M1 und teilweise auch bis zur Höhe von M2, also da schon relativ weit vom Beginn der Media entfernt. Und für all diese Therapien ist noch immer Time is Brain. Na gut, wir sind jetzt noch bei der ersten Phase, wir haben den Patienten jetzt klinisch beurteilt, auch das habe ich jetzt schon genug erklärt. Und dann ist er im CT oder in der Magnetresonanztomographie und da geht es ja um verschiedene Fragestellungen. Aber die erste Frage ist, habe ich eine Ischämie oder habe ich eine interzerebrale Blutung, die ja natürlich auch eine Hemiparese verursacht. Klinisch ist das de facto nicht zu unterscheiden, ob da jetzt eine Ischämie oder eine Blutung dahinter steckt. Also da brauche ich auf alle Fälle eine Bildgebung. Also meine erste Frage ist interzerebrale Blutung und die zweite ist, gibt es hier irgendeine Kontraindikation, die gegen eine Thrombolyse spricht, also zum Beispiel ein Subduralhämatom. Ja. Also ich muss mal, also diese erste Information, und da reicht ein CT, ist hundertprozentig notwendig. Und die zweite Frage ist dann, ob ich jetzt anhand dieser Bilder beurteilen kann, wie groß ist die Ischämie, wie groß ist der Infarktkern? Und wie groß ist das Areal einer gestörten Perfusion? Das ist ja ein Unterschied. Wenn ich schon ein nekrotisches Gewebe habe, da ist natürlich keine Perfusion und da ist das Gewebe aber schon unrettbar verloren. Auf der anderen Seite habe ich große Areale, die minder perfundiert sind, wo der Stoffwechsel noch aufrechterhalten werden kann und die sind mein Ziel. Das Ziel aller therapeutischen Maßnahmen ist, diese Penumbra zu erhalten und dann im Endeffekt zu retten. Das heißt auch Mismatch-Konzept. Also das Mismatch, also die Diskrepanz zwischen Infarktkern und Areal der Minderperfusion. Das kann ich jetzt sowohl mit dem MR bestimmen, da ist es natürlich eleganter, als auch, und das hat sich erst entwickelt, mittels der Computertomographie, natürlich mit entsprechenden Programmen, also einer entsprechenden Software. Das ist ja noch einmal ein bisschen besser dargestellt. Wir haben also das Hirn, wir haben ja einen theoretischen Mediaverschluss und wir haben hier sozusagen aufgezeigt den Infarktkern. In diesem Infarktkern ist die Durchblutung unter 10 Milliliter pro 100 Gramm pro Minute. Also da ist kein Gewebe mehr. Das ist einfach zu wenig von der Perfusion her. Und wir haben aber um diesen Infarktkern herum Areale mit nicht so nie tiefer Perfusion, also hier 12 Milliliter, da haben wir da 18, 20 und so weiter. Und über 50 Milliliter ist eine normale Perfusion. Also wir haben einen relativ großen Bereich, wo eine reduzierte Durchblutung ist, aber noch keine Ischämie. Und das ist mein Zielgebiet und das will ich retten. Wie kann ich das jetzt darstellen? Weil diese Frage, ob ich jetzt einen Mismatch habe oder nicht, zieht sich bei der weiteren Therapie durch. Ich werde Ihnen nachher noch ein Bild zeigen, wo das ein bisschen aufgegliedert ist, aber die Frage ist ganz essentiell, habe ich hier noch einmal ein Mismatch oder nicht? Und das sind jetzt zwei Beispiele, wie das in der klassischen MR-Untersuchung ausschaut. Also in der ersten Reihe haben wir also einen Patienten, also das hier sind verschiedene MR-Sequenzen. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie weit Sie das wissen, aber in der Ausbildung, glaube ich, wird das ausgiebig behandelt. Da hätte man sozusagen jetzt die diffusionsgewichtete Darstellung, dann parallel dazu dieses ADC-Map, das gehört ja mehr oder weniger zusammen. Und in der diffusionsgewichteten Darstellung ist alles, was hyperintens ist, also wie das hier, das ist sozusagen der Kern, ja, der Kern einer Durchblutungsstörung. Und hier dieser Kern gegenübergestellt, Time to Peak heißt das, ein Maß der Perfusion. Und wir sehen hier relativ wenig DVI-Läsion und relativ viel Diffusionsstörung, also anhand von Time to Peak dargestellt. In der Magnetresonanzangiografie haben wir einen Mediaverschluss. Ja. Das heißt, der Patient wurde dann therapiert, der hat eine Lysetherapie bekommen. Ja, und wir sehen dann sozusagen im Ergebnis, einen Tag später haben wir hier die Läsion, entsprechend der schon bekannten DVI-Läsion, also da in der Flair-Sequenz. Und der Rest ist, schaut aber eigentlich ganz gut aus. Also das ist ein guter Outcome, wo man sozusagen in der initialen Untersuchung gesehen hat, ein großer Mismatch, wenig Infarktkern, viel minder Perfusion und durch die Therapie konnte sozusagen dieses Areal mit der Minderperfusion gerettet werden. Nehmen wir mal an, dass dieser Mediaverschluss durch die Lyse sich geöffnet hat. Ich meine, man sieht schon, das ist natürlich jetzt nicht die reine Pathophysiologie, die ich in der Bildgebung sehe, aber es wurde schon geschafft, hier Korrelationen herzustellen. Das heißt, das ist natürlich jetzt hier nicht die Ischämie, die ich sehe, sondern ich sehe eine gestörte Diffusion. Das ist schon ein Unterschied. Und ich gehe auch davon aus, dass die gestörte Diffusion gleich einer Ischämie ist. Aber das ist eine Annahme, weil wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, dass DVI-Läsionen natürlich nicht nur durch Ischämien zustande kommen. Aber wir gehen einmal davon aus und das Modell ist ja robust. Ja. Und dasselbe gilt für das Time to Peak. Das ist nicht die Perfusionsdarstellung, das ist eine Annäherung daran. Aber wie schon gesagt, es wurde gezeigt, dass man das vergleichbar verwenden kann. Und hier eine Zeile tiefer, sozusagen das Gegenbeispiel. Da haben wir also einen Patienten mit einer sehr großen diffusionsgewichteten Läsion. Hier die große korrespondierende ADC-Restriktion und hier tatsächlich die Perfusion, die auch sehr groß ist, aber wenn wir uns anschauen, das Perfusionsdefizit in der ersten Reihe und der zweiten Reihe ist faktisch gleich. Ja. Der Mediaverschluss ist eigentlich auch gleich, aber der Unterschied ist, dass initial hier bereits eine sehr große DVI-Läsion vorgelegen hat. Kein Mismatch, also die Größe von hier und hier ist gleich, kein Mismatch und entsprechend schlecht ist der Outcome mit dieser riesigen Läsion. Nach sozusagen der Zeit, die ich zur Rettung zur Verfügung stelle. Also das ist für die, wenn man sich wirklich mit Neurologie beschäftigt, schon ein ganz ein wichtiges Konzept. Was Ähnliches schaffe ich auch heutzutage schon, wie schon gesagt, mit der zerebralen Computertomographie, wird auch eingesetzt. Und warum das so wichtig ist, sieht man hier zusammenfassend. Auf diesem Bild, das ist nicht sehr übersichtlich, ist auch für Neurologen nicht immer leicht zu verstehen, aber nur um einen Eindruck zu erwecken, wie komplex das Ganze wird, je nach den Befunden, die ich erhoben habe. Also der erste Befund ist die Klinik. Da habe ich sozusagen diese Stroke-Scale-Punkte, mehr oder weniger als 4. Und dann sozusagen die ersten Ergebnisse meiner Gefäß- und Gehirndarstellung. Ja. Und hier, und das ist ganz wichtig, und darüber habe ich bis jetzt noch nicht gesprochen, das ist die Zeit. Und wir sehen, dass hier ganz unterschiedliche Zugänge sind, je nachdem, welche Gefäße verschlossen sind und wie viel Zeit vergangen ist. Und je nach dieser Mischung habe ich sozusagen die Möglichkeit einer intravenösen Thrombolyse und/oder einer Thrombektomie. Und die Vorgaben sind hier im Einzelnen aufgezählt, das führt tatsächlich jetzt zu weit. Aber für uns wichtig sind natürlich die Zeitpunkte, weil alles, was innerhalb der ersten 4,5 Stunden passiert, ob das jetzt hochsymptomatisch oder wenig symptomatisch ist, führt prinzipiell immer zu einer intravenösen Thrombolyse. Und darum ist der Zeitpunkt des Onsets ja auch so wichtig für uns. Ja. Es ist absolut ausschlaggebend zu wissen, wann hat dieses schlagartige Ergebnis eingesetzt. Ist das noch innerhalb der ersten 4,5 Stunden, ist prinzipiell jede Therapie möglich und so auch nach Ausschluss der Kontraindikationen die intravenöse Thrombolyse. Und dann gibt es sozusagen abgestufte Konzepte, die sich nach der Größe des Mismatches richten. Ja, das ist natürlich jetzt hier zu weit und das wird Sie auch persönlich, glaube ich, nicht betreffen. Aber habe ich ein großes oder ein kleines Mismatch, kommen auch noch später therapeutische Überlegungen ins Spiel. Aber am Anfang muss ich sozusagen tatsächlich die Ausgangslage schaffen. Wie ist die Klinik? Wie ist die Bildgebung? Habe ich ein Mismatch? Und wie viel Zeit ist vergangen? Und das ist sozusagen jetzt die Aufgabe auch von den jungen Ärzten und für uns alle. Das müssen wir im ersten Atemzug bestimmen. Ich hoffe, man kann das dann auf den Skripten ein bisschen besser lesen. Ich habe das in der Zwischenzeit eh auch immer ausgetauscht. Es kommen jetzt ein paar Daten, die ich in dem Skriptum auch drinnen habe, für die, die es interessiert. Wie läuft so eine IV-Thrombolyse ab? Wichtig ist, dass es körpergewichtsadaptiert ist, dass es keine Altersgrenze gibt, also das betrifft auch alte Patienten. Wichtig ist, und da muss man sich jedes Mal dazusetzen, haben wir Kontraindikationen, ja, wie zum Beispiel ein Insult in den letzten 3 Monaten oder auch ein epileptisches Geschehen. Wichtig ist die Erfassung des Blutdruckes für das Starten der Thrombolyse. Der Blutdruck muss kleiner gleich systolisch 185 bzw. 110 diastolisch sein. Das ist ganz wichtig. Auch der Blutzucker muss unter 150 sein, das steht hier nicht. Der Patient darf natürlich nicht antikoaguliert sein und es dürfen in der CT-Untersuchung keine Infarktzeichen zu sehen sein. Das heißt, wenn ich in der CT-Untersuchung bereits sehe, dass hier Gewebe untergegangen ist und das ist mehr als 30% des Versorgungsbereiches, ist das auch eine Kontraindikation. Ich habe Ihnen das einmal hergeschrieben. Das werden Sie nicht alleine entscheiden, aber man kann, glaube ich, da mal zusammengefasst das auch ganz gut nachlesen. Das betrifft auch diesen Beipacktext, wo eigentlich sehr viel an Kontraindikationen angeführt ist. Und wir sehen aber schon, das betrifft jetzt nicht nur den zerebralen Insult, den ischämischen, sondern dasselbe gilt auch für den Herzinfarkt, Lungenembolie und ist damit sozusagen auch allgemein internistisch gültig. Also die Aktylyse ist ja kein rein neurologisches Medikament und ich weiß jetzt nicht genau, ob sowas hier auch diskutiert wurde beim Herzinfarkt, ob das überhaupt noch gängig ist. Ich möchte nur auf 2 Dinge hinweisen. Ja. Diese Aktylyse gibt man nicht a priori. Ja. A priori, wenn der Schlaganfall mehr als 4,5 Stunden vorüber ist, also der Beginn. Wie schon gesagt, es gibt Ausnahmen je nach Mismatch-Konzept. Es ist immer wieder diskutiert worden, ob geringe neurologische Ausfälle das Risiko einer Thrombolyse rechtfertigen. Geringe neurologische Ausfälle ist Sensibilitätsstörung im Unterarm zum Beispiel. Ja, da ist die Frage, ist das jetzt gerechtfertigt, das zu geben? Muss man fallspezifisch entscheiden? Und was hier aber rot und unten angeführt ist, ist der wichtige Punkt, eine Thrombozytenfunktionshemmung, sprich ASS oder Plavix, sind keine Kontraindikation gegen eine Thrombolyse. Ein Bild vorher schon erwähnt, dass frühe Infarktzeichen, die mehr als 30% des Mediastromgebietes einnehmen, auch eine Kontraindikation sind. Also das dient jetzt einmal zum Nachlesen, da sind noch andere Punkte auch angeführt. Also das ist die erste Therapiemöglichkeit, die wir haben, das war die Thrombolyse. Die zweite Therapiemöglichkeit ist die Thrombektomie. Thrombektomien werden nicht von Neurologen durchgeführt, die werden eigentlich heutzutage, ich will nicht sagen hundertprozentig, aber durch interventionelle Radiologen vorgenommen. Das heißt, es ist schon eine gewisse logistische Anforderung dahinter. Dort, wo ich keinen interventionellen Radiologen habe, muss ich sozusagen eine Befundermittlung, eine Befunderhebung starten. In den meisten Bereichen auch eine Thrombolyse. Ja. Aber parallel muss sozusagen laufen die Überlegung, ist hier ein Patient, der geeignet ist für eine Thrombektomie oder nicht? Und wenn das mit Ja beantwortet wird, muss das auch nicht nur hausintern, aber vor allem hausextern organisiert werden. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, das ist zeitaufwendig, es gilt noch immer Time is Brain und man sieht schon da, wo sozusagen dann viele, also Minuten, sagen wir auch Stunden an Zeit liegen bleiben, um das tatsächlich auf die Beine zu stellen. Also in der Peripherie, auch da, wo ich jetzt arbeite, funktioniert das natürlich insofern ganz gut, als die Wege schon vorgegeben sind, das heißt Kontaktaufnahme, dann wird der Rettungshubschrauber organisiert, also das läuft alles über Hubschrauber, ja, und die Patienten werden dann sozusagen zum Thrombektomiezentrum geflogen. Das Thrombektomiezentrum führt den Eingriff durch und die Patienten kommen innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder an das ursprüngliche Krankenhaus zurück. Das gilt aber jetzt nicht nur in Niederösterreich, das ist in Wien genauso, dass es hier Thrombektomiezentren gibt. In Wien gibt es 3, die haben alternierenden Dienst. In Niederösterreich gibt es auch drei, die haben mehr oder weniger alternierend Dienst. Das heißt, es gibt für die neurologischen Abteilungen, die jetzt außerhalb von St. Pölten, Tulln oder Wiener Neustadt sind, immer die Möglichkeit, die Patienten zu verschicken. Wie wird das gemacht? Das ist jetzt auch nicht Thema hier. Das wird mittels eines Dent-Retrievers gemacht. Das ist dann ganz unterschiedlich. Da gibt es auch unterschiedliche Vorlieben. Entweder es wird rausgezogen, rausgesaugt, wie auch immer. Und ist eigentlich noch vorgesehen bis, wie gesagt, wir haben das Schema zuerst gehabt, je nach Mismatch auch über 6 Stunden hinaus. Das Unterbridging-Konzept ist das zu verstehen, dass der Patient sozusagen im Heimatkrankenhaus oder auf der Station eine Thrombolyse erhält und die Thrombolyse läuft, das läuft ja über eine Stunde und währenddessen wird sozusagen eine Thrombektomie vorbereitet. Das ist eben keine Kontraindikation, wenn man sagt, okay, der blutet dann ja so, wenn man da reinsticht, also es ist keine Kontraindikation. Aber auch hier, noch einmal auch für die Thrombektomie, ist es natürlich schon wichtig, die Zeit im Auge zu behalten. Und dieses hehre Ziel von 90 Minuten bis zur Leistenpunktion ist natürlich in vielen, vielen Fällen völlig illusorisch. Ja. Also wenn ich jetzt, also ich weiß nicht einmal, ob das jetzt hier klappen würde, wenn einer von uns mit einem Karotisverschluss zusammenbricht, ob der wirklich innerhalb von 30 Minuten im AKH am interventionellen OP-Tisch liegt. Also selbst das wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber ein Ziel ist ein Ziel, ja. Gut, das war jetzt leider die falsche Richtung. Das geht leider in die andere Richtung, komisch. Na gut. Das ist nur ein Beispiel von diesen Retrievern, ja. Aber das wird sicher, also die Ausstattung ist dieselbe wie bei einer PAVK oder wie bei einer KHK. Also das sind jetzt nicht unbedingt andere Geräte oder andere Methoden. Es werden schon andere Retriever im Endeffekt verwendet. Gut, und wenn der Patient dann behandelt wurde oder wird auch dann dort behandelt, liegt dann das Stroke Unit. Das sind spezielle Einheiten zur Überwachung. Die genauen Daten sind dann aus diesem Bild ersichtlich. Zusammengefasst hier noch einmal zum Nachlesen, welche neurologischen Ausfälle welchem Stromgebiet zuzuordnen sind. Das ist nicht immer ganz so einfach. Also das, was wir natürlich am besten kennen, sind die proximalen Gefäßverschlüsse, Carotis interna zum Beispiel oder auch Arteria cerebri media mit den klassischen, mehr oder weniger schwer ausgeprägten Hemiparesen, armbetont, teilweise eben auch mit Hemianopsie, Blickdeviation, Facialis zentraler, Facialis parese. Es ist doch durchaus die häufigste Symptomatik. Abgestufte Beschwerden dann bei einer Arteria cerebri anterior Perfusionsminderung beziehungsweise hier im Hinternstromgebiet, wo halt dann auch andere Dinge im Vordergrund stehen, wie eben Nystagmus, Doppelbilder, Erbrechen, Schluckstörungen oder auch Ataxie, wie hier zum Beispiel. Es ist nur tatsächlich nicht immer so, dass ich aus der Klinik heraus wirklich sagen kann, welches Gefäß betroffen ist. Das klingt jetzt natürlich theoretisch sehr eindeutig, das ist es nicht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten auch sehr viel Entwicklung mit dem MR gehabt und wir sehen halt sehr oft, dass Leute, die eine Hemiparese haben, keine Perfusionsstörung im Mediagebiet haben, sondern sehr wohl auch eine eher kleinere, aber durchaus manifeste Hirnstammläsion. Also allein nur aus dem Bild einer Hemiparese kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, das ist supratentoriell, es kann auch intratentoriell gelegen sein, die Durchblutungsstörung. Nur ganz kurz, falls es jemand interessiert, ischämischer Schlaganfall wird eingeteilt in Großarterien und Kleinarterien, Ursache kryptogenetisch, kardioembolisch und unübliche. Das ist insofern ganz interessant, weil die Annahme, dass die großen Gefäße, sprich die Karotis, ja, sozusagen das Hort aller Ischämien ist, ist natürlich bei Weitem nicht richtig. Ja. Wir haben sozusagen das nur in einem Viertel der Patienten, wo man sagen kann, die Ursache liegt an der Karotis, also an einem großen Gefäß. Ja. Mindestens genauso häufig sind die kleinen Gefäße Ursache für natürlich weniger ausgeprägte neurologische Defizite. 25% sind kryptogen, ja, also das ist ein relativ hoher Prozentsatz. Wir setzen natürlich sehr viel Impact auf die Durchuntersuchung, die Ursachenforschung und natürlich wird man ab einem gewissen Alter auch insofern fündig, weil jeder hat keinen in Ordnung befindlichen Blutdruck, also jeder ist ein bisschen hyperton, jeder hat eine Hypercholesterinämie, oft ist eine gewisse, wenn auch latente Diabetes-Situation vorhanden. Ja. Also wir haben schon immer wieder vaskuläre Risikofaktoren, aber jetzt sozusagen Das Vorhofflimmern hat das jetzt gemacht, also das haben wir nur in 20%, ja, oder wie schon gesagt, Lakunen auch nur in 25%. Also es gibt einen beträchtlichen Teil, wo man nicht sagen kann, das war tatsächlich exakt nur diese Ursache. Gut. Differentialdiagnostisch zur zerebralen Ischämie im Auge zu behalten, die interzerebrale Blutung, da kommt ja nachher noch ein bisschen was, aber auch Dinge wie Subduralhämatom oder Epiduralhämatom. Letzteres ist ja durchaus, sagen wir mal, in erster Linie traumatisch bedingt, aber Subduralhämatome sind natürlich auch sehr oft nicht traumatisch, ja, im Zusammenhang mit alten Patienten, mit entsprechenden Therapien. Also das ist schon wichtig, dass man das vorher ausschließt. Für jüngere Patienten meistens sind natürlich andere Dinge auch noch zu überlegen. Das ist eine Migräne mit Aura oft der Fall, also gar nicht so selten, dass junge Leute kommen mit einer Halbseitensymptomatik. Natürlich ist dann die Frage der Anamnese, wie ist das mit Kopfschmerzen, wie ist das mit der Migräne im Vorfeld, ist nicht immer eindeutig und oft landen die Leute natürlich auf einer Stroke-Unit, weil Vorsicht ist natürlich angebracht, auch die entsprechende Durchuntersuchung läuft. Aber das ist nichtsdestotrotz eine wichtige Differentialdiagnose, genauso wie die Tocce Parese nach einem epileptischen Anfall. Gut, oder auch eine Sinusvenenthrombose. Hier nur ein Bild zur Sinusvenenthrombose. Wird heutzutage auch häufiger diagnostiziert, einfach weil die Bildgebung besser geworden ist. Wir haben hier also da unten den Verschluss eines Sinus, ja. Also wenn man hier die eine Seite sich anschaut und hier die andere, dann sieht man hier diese Hypotensität als Bild einer Sinusvenenthrombose mit Beschwerden, die manchmal klassisch sind, aber manchmal auch nicht so klassisch sind. Ja. Natürlich, wenn ich einen epileptischen Anfall habe, es kommt später, muss eine entsprechende Durchuntersuchung laufen. Auch hier kann eine Sinusvenenthrombose dahinter stecken. Gehen wir noch weiter. Anzahlmäßig natürlich wichtig ist zu differenzieren, ob ich eine Durchblutungsstörung im Sinne einer Ischämie habe, als Ursache einer Hemiparese oder eine Blutung. Blutungen haben eine Inzidenz von ca. 20 bei 100.000, ist also zehnfach weniger häufig als eine Durchblutungsstörung, aber ist vom Impact auf die Prognose schon sehr wichtig, das auch zu differenzieren, weil Patienten mit einer Blutung oft eine schlechtere Prognose haben. Wichtig ist es für uns die Unterscheidung vor allem bezüglich der weiteren Therapien, also Ischämie versus Blutung ist ja ganz eine unterschiedliche Therapie, vor allem weil wir für die interzerebrale Blutung ja nur vermeidende Therapiemöglichkeiten haben. Also wir können das ja nicht verhindern oder auch die Ausbreitung nur sehr selten verhindern. Wichtig ist eben die Vermeidung dieser Hämatomexpansion, wie gut auch immer das gelingt, im Auge zu behalten, ist vor allem die Antagonisierung einer schon laufenden Antikoagulation. Und da sind ja Beispiele angeführt, Marcomar mittels Prothrombinkomplex und die Noacs mittels spezieller Antikörper, die jetzt auch im Handel sind, die aber zum Teil, wie dieses Adexanet Alpha, sehr, sehr teuer sind. Ja. Gut, gehen wir noch weiter. Das war ja. Wie schaut sowas aus? Es hat, glaube ich, schon jeder mal gesehen. Ein kleines Beispiel. Hier eine interzerebrale Blutung im Stammgangenbereich, eine typische Lokalisation für Patienten mit einer arteriellen Hypertonie. Hier haben wir ein größeres Beispiel, das ist eine Lobere-Blutung, wo natürlich schon zu hinterfragen ist, wieso es hier zu einer Blutung kam. Hier geht man eigentlich von einer Stammgangenblutung mit arterieller Hypertonie aus. Hier ist es etwas diffiziler, können auch andere Prozesse dahinter stecken. Diese Blutung zeigt eine deutliche Raumforderung. Wir sehen sozusagen die Mittellinie da eindeutig verschoben. Dann dieses Vorderhorn hier ist komprimiert, das Gehirn ist geschwollen und hier haben wir Blut im Ventrikelsystem. Schon einmal eine schlechte Ausgangssituation. Nur ganz kurz auch zum Nachlesen, in dem Sinn Ursachen für spontane Blutungen, primäre Ursachen vor allem eben die arterielle Hypertonie, aber auch eine zerebrale Amyloid-Angiopathie. Und sekundäre Ursachen für uns wichtig ist die Antikoagulation, also Medikamente, die laufen. Darüber habe ich schon gesprochen. Die Diagnose der zerebralen Amyloid-Angiopathie hat ja auch durch die Entwicklung des MRs an Bedeutung gewonnen, einfach weil wir das viel besser diagnostizieren können. Wir haben hier Beispiele für eine Amyloid-Angiopathie und das Schwarze hier ist sozusagen Hämoglobin, das durch spezielle Sequenzen in der MMR dargestellt werden kann. Und das wären so Beispiele für wahrscheinlich asymptomatische kleine kortikale Blutungen, die sich hier halt in dem speziellen Bereich jetzt hier häufen. Aber das würde radiologisch für das Vorliegen einer Amyloid-Angiopathie sprechen, als auch als Ursache größerer intrazerebraler Blutungen. Gut, therapeutisch können wir leider sehr wenig machen. In der Akutsituation ist tatsächlich das Wichtigste die Blutdrucksenkung und das Normalisieren der Gerinnungssituation, abgesehen von ganz normalen, nicht intensivmedizinischen, aber doch IMCU-mäßigen Überwachungen des Patienten. Also Akutmanagement bezieht Blutdruck und die Antagonisierung einer eventuell laufenden Gerinnungstherapie. So, wir haben jetzt gesprochen über den akuten Notfall der Hemiparese, aber es gibt natürlich auch eine akut auftretende Para- oder Tetraparese. Das ist genauso ein Notfall wie ein Schlaganfall. Auch, das ist jetzt von mir hier abgewandt, auch hier das Motto gilt, time is spine. Auch hier ist es wichtig, wann hat die Klinik begonnen, wie ist die Anamnese, wie sind auch laufende Begleittherapien. Wir müssen hier tatsächlich streng überlegen, ist es eine periphere, wäre es aus einer zentralen Parese, was benal akut tatsächlich oft schwierig ist. Wie ist der Verlauf, wie lang besteht das schon etc. Peripher versus zentral ist gerade bei einer akut auftretenden Paraparese natürlich schwierig, weil es gibt ja häufige Erkrankungen, jetzt nicht ganz so dramatische Erkrankungen, wie zum Beispiel auch ein Guillain-Barré-Syndrom oder auch eine Myelitis, die zu einer Para- oder Tetraparese führen können, wobei man hier natürlich schon annehmen würde, dass der zeitliche Verlauf vielleicht etwas prolongierter ist und sich das Ganze besser entwickelt hat. Aber die Vorab-Einschätzung ist schon wichtig für das weitere diagnostische und therapeutische Vorgehen, ob das jetzt eher eine periphere oder zentrale Parese ist, zentral eben auf dem Rückenmarksniveau. Das ist allerdings tatsächlich oft eine Sache der Diskussion. Wir haben ja heutzutage die MR-Untersuchungen eigentlich gut verfügbar, die einem diagnostisch natürlich dann sehr weiterhilft. Wie schon erwähnt, unterhalb des Querschnittes Sensibilitätsstörungen, schlaffe Plegie, Areflexie, atone Überlaufblase und fehlender Analreflex als Hinweis einer Querschnittsuntersuchung. Auch hier muss ich schon ein bisschen natürlich mitdenken, welche Funktionen jetzt bei einer spinalen Pathologie betroffen sind, also wie zum Beispiel die Blasenfunktion. Und entsprechend muss ich meine weitere Untersuchung ansetzen, MR der Wirbelsäule in erster Linie, aber natürlich auch die Durchführung einer Lumbalpunktion. Ursächlich, traumatisch, Tumor, Infektion oder Entzündung, aber natürlich kann auch eine Durchblutungsstörung, eine spinale Ischämie ein solches Bild bieten. Und Untersuchungen zur spinalen Ischämie sind eigentlich eher selten. Theoretisch sagt man natürlich schon auch, wenn der Onset passt, dass hier eine Thrombolyse eigentlich eine Therapie der Wahl ist. Nur dazu gibt es de facto keine wirklichen Studien, die sagen, ich habe jetzt eine spinale Ischämie und ich setze jetzt eine thrombolytische Therapie. Wir machen das manchmal, ebenso wie auch wieder beim Zentralarterienverschluss. Allerdings sind das jetzt nicht die Vorgaben, wie sie beim akuten Schlaganfall sind, beim akuten ischämischen Schlaganfall. Aber nichtsdestotrotz muss man auch bei einer Paraparese, jetzt abgesehen von diesen Faktoren oder Ursachen, die hier stehen, daran denken, dass es selten, aber doch spinale Ischämien gibt, die im Großen und Ganzen, wo es lange dauert, bis sie diagnostiziert sind, wo die Rückbildung schlecht ist, ja, wo wirklich behinderte Patienten sozusagen als Outcome stehen. Also ich muss dazu sagen, spinale Ischämien sind oft eben die Ausschlussdiagnose und mit einem wirklich schlechten Outcome. Also ich habe da einige Patienten, auch jüngere Patienten, in dem Fall waren es jetzt auch Patientinnen, die also komplette Querschnittsbilder entwickelt haben, wo es faktisch keine Remission gab, ja, oder ganz schlechte Remission. Im Gegensatz zur zerebralen Ischämie, wo man ja immer wieder doch auch gute Erfolge sieht. Ja, gibt es vielleicht eine Frage dazu? Häufigkeitsmäßig natürlich ist der Schlaganfall unser Hauptnotfall. Und die Hauptzeit, die ich jetzt gesprochen habe, habe ich damit verbracht. Nur wirklich zum Mitnehmen, time is brain. Ja, das ist wichtig, ist So schnell wie möglich, wirklich. Und die 4,5 Stunden sind ja nur eine Maximalgrenze für die Lysetherapie. Es sollte natürlich viel schneller gehen, ja, viel schneller, nach 1 Stunde, das wäre optimal. Das sind eindeutig die besten Ergebnisse, in allen Studien verifiziert. Aber das war jetzt nur zum Abschluss. Wir haben jetzt eben noch ein paar andere Notfälle. Notfall Nummer 2 ist der epileptische Anfall. Ein epileptischer Anfall an sich bei einer bekannten Epilepsie ist oft kein Notfall und wird natürlich oft als solches nicht richtig interpretiert. Der Notfall liegt vor, wenn ich einen Patienten habe, der noch nie einen epileptischen Anfall hatte, vor allem wenn er im Erwachsenenalter sich befindet, weil immer die Frage dahinter steckt, ist das ein symptomatischer Anfall? Und natürlich wird im Erwachsenenalter irgendeine Ursache für dieses Geschehen gesucht werden müssen. Es gibt natürlich Auslöser, es kann jeder einen Anfall haben, es muss nur genügend viel Schlafentzug vorliegen, aber trotzdem muss ich mir die Frage stellen, ist es symptomatisch, vor allem hinsichtlich auch kleiner Einblutung zum Beispiel, Raumforderung oder ähnlicher Prozesse. Also alter, erwachsener Patient, erster epileptischer Anfall, Notfall. Bei Kindern mit bekannter oder bekannter Epilepsie ist das sind ja oft andere Epilepsiesyndrome, ist es eher eine Sache dann der weiteren Durchuntersuchung, aber den Erwachsenen muss ich mir genauer anschauen. Der zweite Notfall ist, wenn ich einen Patienten mit einem sogenannten Status Epilepticus von mir habe. Das ist jetzt schon sehr neurologisch, sehr diffizil, aber im Endeffekt heruntergebrochen ganz einfach auf, hat der Patient laufend Anfälle. Und dafür gibt es bestimmte Zeitgrenzen, damit ich diese Aussage mit Ja beantworten kann. Das heißt, ein Status Epilepticus liegt vor, wenn ja, der Patient nach 5 Minuten nach Anfallsbeginn noch immer nicht wirklich zu sich gekommen ist oder eine Änderung des Verhaltens zeigt. Bei komplexfokalen Anfällen sind das dann 10 Minuten. Also wenn diese Zeiten, also die sind ja sehr kurz in Wirklichkeit, ja, wenn die überschritten sind und der Patient sich nicht regeneriert, muss ich von einem Status Epilepticus ausgehen, der auch ein Notfall ist. Ein Status kann sein konvulsiv, ja, oder wie auch immer fokalkonvulsiv. Es gibt aber auch vor allem bei Patienten, die dann schon länger im Spital liegen, auch non-konvulsive Staten, die ich jetzt hier allerdings nicht weiter erörtern kann. Das ist wirklich eine diffizile Frage. Für uns wichtig ist, sind eben diese Punkte, erster Anfall oder ein Status. Beim erstmaligen epileptischen Anfall gibt es natürlich verschiedene Algorithmen, wie die Patienten durchuntersucht werden. Wenn sie in die Notaufnahme kommen, ist es natürlich einmal eine Bildgebung. Also zuerst muss ich schauen, dass der Patient stabil ist und auch überlegen, ob die Fakten hinsichtlich Status erfüllt sind oder nicht. Und dann geht es einfach zur Bildgebung. Der Patient sollte ja bei Definition dann keinen Status mehr haben, also keinen Anfall mehr haben. Und das ist auch die Feststellung, warum der epileptischer Anfall im engen Sinn, der einzelne Anfall, ist kein Notfall, das ist ein selbstlimitierendes Ereignis. Ja? Und die Patienten, die nach einem Anfall kommen, sollten wahrscheinlich im Vorfeld viel genauer befragt werden. Ja? Ein Gutteil der Patienten in der Notaufnahme nehmen die Medikamente nicht regelrecht, haben einen Infekt, haben wenig geschlafen oder haben halt einen genuinen Anfall bei bekannter Epilepsie, werden aber trotzdem in die Notaufnahme gebracht. Das ist nicht notwendig. Wenn der Anfall sistiert, ja, hat man Zeit, kann man das mit seinem betreuenden Arzt diskutieren, ob die Therapie stimmt, ob man da irgendwas ändert, ob man Spiegel bestimmen muss, ist aber kein Notfall. Ja. Hingegen, wenn der Anfall eben erstmalig ist oder ein Status ist, ist es angezeigt, hier die entsprechenden Medikamente intravenös zu verabreichen. Da gibt es auch Alternativen, die bukal, intranasal oder auch rektal verabreicht werden. Und das betrifft halt all diese Benzodiazepine. Also das ist etwas, was in der Notfallsituation gegeben wird. Und ich darf jetzt hier nur berichten, es wird natürlich viel zu viel gegeben. Also der Klassiker läuft so ab. Patient hat, weiß ich nicht, bei der Arbeit einen epileptischen Anfall, der Notarzt kommt, der Notarzt findet, das ist jetzt alles viel zu gefährlich, ja. Der Notarzt verabreicht sofort ein bisschen Temester IV, der Patient ist natürlich dann weg, ja, oder sediert, wie auch immer, komatös und kommt dann in diesem Zustand an die Notaufnahme. Das ist natürlich ein gewisser Notfall, aber das ist ein iatrogener Notfall, das ist nicht durch den epileptischen Anfall bedingt. Und dann muss man halt dann überlegen, was ist hier jetzt die schon verabreichte Sedierung? Ist der Patient wirklich bewusstseinsgetrübt? So genau kann man das dann meistens nicht mehr erheben. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein. Ja? Was hat er schon extramoral eigentlich verabreicht bekommen? Aber wenn das jetzt sozusagen vor uns passiert oder auch im Spital passiert, dann werden diese Benzodiazepine verabreicht. Wenn das jetzt hier einen gewissen Zeithorizont übersteigt, wir haben ja den Status Epilepticus, dann wird IV antikonvulsiv behandelt mit Levetiracetam, Valproat und so weiter, also die Dinge, die hier angeführt sind. Das sind also Medikamente, die wir sofort geben können. Ja, IV können wir umgeschaut verabreichen. Wenn noch immer keine Änderung eingetreten ist, sprich ein wirklicher Status Epilepticus vorliegt, dann sind eigentlich die Maßnahmen, die hier angeführt sind, schon Dinge, die auf einer Intensivstation passieren. Also wir geben keinem Patienten auf der Station ein Propofol. Wir sind Neurologen, ja, wir sind ja keine Internisten und auch keine Intensivmediziner. Das heißt, für uns wichtig ist, intravenöse Gabe von Benzodiazepinen im gegebenen Fall, beziehungsweise Verstärkung oder Beginn einer antikonvulsiven IV-Therapie mit den angeführten Medikamenten, wobei das von vornherein jetzt einmal egal ist, welche von diesen ersten dreien wir verwenden. Das Phenytoin ist in Verruf gekommen, für ältere Ärzte nicht ganz verständlich, aber jüngere, denen darf man das ja gar nicht mehr sagen. Also wir beginnen eigentlich mit diesen oben drei IV. Wichtig auch für jeden, da sind ein paar Dinge angeführt. Die Frage ist, wie das Amen im Gebet. Patient kommt mit Bewusstseinsstörung, Schlagwort Synkope auf die Notaufnahme. Die erste Frage ist, war das ein epileptischer Anfall oder ist das was Neurologisches? Also de facto werden fast alle Synkopen dem Neurologen vorgestellt. In der Notaufnahme in den allermeisten Fällen nicht zurecht. Ja. Es sind hier ein paar Fakten. Wichtig ist halt, dass nach einem sozusagen die Prodrome zu erheben, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, natürlich die Begleitanamnese und dann zu beachten auch die Punkte, die hier stehen, die man auch nachlesen kann. Das, was tückischerweise halt manchmal tatsächlich ist, und das muss man dann schon allen Nicht-Neurologen zugutehalten, es gibt ja nicht nur den klassischen generalisierten epileptischen Anfall, sondern es gibt ja auch die sogenannte konvulsive Synkope. Und da wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Die konvulsive Synkope ist tatsächlich gar nicht so selten, ja, dass Patienten sozusagen zusammenbrechen bewusstlos und dann wirklich tonisch-klonische Krampfzeichen bieten, die tatsächlich dann auch erst zugeordnet werden müssen. Das ist allerdings ein Phänomen, das durch die vorübergehende Durchblutungsstörung zustande kommt. Also die primäre Ursache liegt jetzt nicht zerebral, ist schon die sekundäre Auswirkung, ist aber oft eine Frage, die man dann wirklich im Detail mit dem Patienten und auch mit dem Umfeld vor allem diskutieren muss. Also wie hat das begonnen? Was war zuerst? Welche Beschwerden waren? Und da ist halt wichtig, das, was hier angeführt ist auf der Seite, Übelkeit, Schweißausbruch, Schwarzwerden von den Augen, bekannte Neigung zu Synkopen zum Beispiel oder auch spezielle Eingriffe. Ich darf jetzt hier nur erzählen, es sind ja sehr viele Frauen anwesend, ja. So konvulsive Synkopen sieht man gar nicht so selten bei Lumbalpunktionen und besonders gefährdet sind Männer. Also ich muss gestehen, ich habe noch nie von einer Frau gehört, die bei der Lumbalpunktion eine konvulsive Synkope hatte, aber Männer haben das. Es ist reflektorisch, ja. Also nur zur Vorsicht. Also Notfall Nummer 2, epileptischer Anfall. Haben wir da irgendeine Bemerkung? Ja.
Wenn Sie im Spital bei einem Patienten stationär ist, ein epileptischer Anfall passiert, warten Sie auch auf der Station 5 Minuten zu? Ich habe es bis jetzt immer nur so gesehen, dass eigentlich sofort reagiert
wird. Ich weiß, das ist die Schwierigkeit dabei. Ja. Also im Prinzip warten wir natürlich, es erwartet auch niemand, dass man nichts tut und 5 Minuten wartet. Ja. Aber in Wirklichkeit, das müssen Sie zugestehen, ja, bis man so weit ist, ja, dass man dort ist, man steht ja nicht daneben, ja, ist das eigentlich vorbei. Aber trotzdem schaut jeder und denkt, na, jetzt müssen wir jetzt ein Benzo geben und so weiter. Ja. Also ein bisschen mit Augenmaß. Ich würde auch sagen, es hängt wirklich davon ab, wie sich der Patient erholt. Manche Patienten sind ja relativ gut wieder kontaktierbar. Also von der Definition braucht man das nicht, aber dann muss man natürlich das Umfeld betrachten, welche Medikamente und so weiter. Ja. Aber es ist völlig klar, sie werden gerufen und angefangen von allen, die dort sind, erwartet, dass man irgendwas tut. Ja. Aber man kommt erstens zu spät und zweitens sollte es dann nicht notwendig sein. Ja.
Ja. Ich habe zuletzt eine Patientin gehabt, die beim Orthopäden war, weil sie Infiltration angesprochen haben und die hat eine CT-gezielte Infiltration, Wurzelblockade bekommen und dann daraufhin dann eine Liquor-Leck-Syndrom entwickelt. Ja. Wie oft sehen Sie das?
Nein, das ist nicht gar so selten. Ja, auch bei diesen Wurzelblockaden, ja, dass eben ein bisschen zu weit gestochen wird und sozusagen der Liquorraum angestochen wird. Das ist tatsächlich, wenn wir jetzt über akuten Kopfschmerz als nächsten Punkt sprechen, das ist zwar jetzt hier auf diesen Folien nicht drauf, ja, aber es gibt jetzt wirklich Leute, die eben plötzlich eine Kopfschmerzsymptomatik entwickeln, die auch sehr unangenehm ist. Und wenn man nachfragt, dann kommt schon heraus, dass ein, zwei Tage vorher so eine Punktion stattgefunden hat. Und da kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass das eben so ein Liquorunterdruck-Kopfschmerz ist. Ja.
Eine Frage noch aus dem Chat. In der Literatur geht hervor, dass bei einem fokalen Anfall nach 20 bis 30 Minuten erst eingeschnitten werden sollte und dementsprechend ein Notfall darstellt. Sie haben 10 Minuten angegeben. Können Sie das noch genauer?
Also ich kann nur sagen, das, was hier sozusagen, das ist ja jetzt nicht meine Idee, ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Sondern das sind ja auch Vorgaben. Also das ist nicht meine Idee. Ich kann mich hier auch nur auf die Literatur beziehen. Ja. Aus der Praxis heraus, ja, ist es natürlich so, dass das in Wirklichkeit ein viel länger währender Prozess ist, bis man sagt, okay, jetzt habe ich wirklich einen Status. Weil die Leute, die generalisiert krampfen, werden jetzt nicht 30 Minuten krampfen, sondern die sind dann eigentlich eher non-konvulsiv unterwegs. Ja. Sodass jetzt aus der Praxis heraus das ein schon viel längeres Geschehen in Wirklichkeit ist. Ich kann nur hier sagen, ja, dass abgesehen davon, dass hier steht 10 bis 30 Minuten mindestens, ja, für die Stufe 2 und maximal 60 Minuten, dass ja nicht immer so schwarz-weiß auch zu handhaben ist. Ja. Ich meine, es wird alles richtig sein, also was der Kollege im Netz sagt und ich gesagt, es ist auch hier aus der Literatur, ja.
Immer an, dass es sehr lange gedauert hat und oft ist eine Minute dann vielleicht 5 Minuten und umgekehrt auch.
Das kommt sicher auch dazu,
Ja.
ja. Gut. Gut, Kopfschmerz. Der Kopfschmerz ist natürlich so wie der Schwindel, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, häufig, häufig, häufig. Es ist jedes Mal die Frage, ist das ein banaler, weiß ich nicht, episodischer Kopfschmerz, ein Spannungskopfschmerz? Wie gesagt, da gibt es ja eine ganze Klassifikation mit über 100 Einteilungen. In der Akutsituation ist es vor allem wichtig, natürlich die Anamnese, das heißt, wann hat der Kopfschmerz begonnen, wie hat er vor allem begonnen, wo ist der Kopfschmerz, wie schaut es aus, sind Begleitsymptome und so weiter vorhanden. Ganz wichtig, hat der Patient eine positive Kopfschmerzanamnese und ist er eigentlich schon vortherapiert. Es kommen ja, ein Teil der Patienten kommt wegen akut einsetzender Kopfschmerzen, wobei akut einsetzend ja halt die Frage ist, wie lange das zurückliegt, also sagen wir mal am Tag der Begutachtung. Aber es gibt genauso gut sehr viele Patienten, die kommen in die Notaufnahme, weil sie eben seit einer Woche schon Kopfschmerzen haben. Und da ist natürlich schon wichtig, auch zu erfragen, wurde schon eine energetische Therapie gesetzt oder welche sonstigen Maßnahmen und hat das hier eine Wirkung gezeigt? Weil wenn ich einem Patienten eine Woche Kopfschmerzen mit verschiedenen Novalgien, Mexalen, Dramal schon vor mir habe, ist natürlich klar, das ist natürlich schon ein Notfall, auch wenn die Kopfschmerzen schon seit einer Woche bestehen. Normalerweise geht man ja vom Notfall aus, dass der Patient sagt, na, vor 3 Stunden hatte ich einen Donnerschlag-Kopfschmerz oder die haben sich im Laufe der letzten 2 Tage stetig gesteigert und ja, und dann ist er noch bewusstseinsgetrübt. Das ist natürlich auch ein Notfall. Aber auf der anderen Seite, wenn ich therapierefraktive Schmerzen habe, sollten die dann auch als solches gehandhabt werden, als Notfall. Neurologischer Status, wichtig, Meningismus, wie schon erwähnt, und ob fokale Ausfälle vorliegen. Für den Kopfschmerz gibt es, und das ist eine lange Liste, natürlich Red Flags. Diese Red Flags sind im Einzelnen zusammengefasst so zu subsumieren. Wichtig ist, habe ich ein fokal neurologisches Defizit, habe ich eine Bewusstseinsstörung. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die einen aufhorchen lassen sollen. Also zum Beispiel plötzliche Kopfschmerzen bei Elternpatienten, Änderung der Frequenz oder Intensität. Erkrankungen, die irgendwie suspekt sind auf sekundäre Kopfschmerzen wie Senkung der Resistenzlage, hier ist HIV angeführt, Patienten, die überhaupt krank erscheinen, systemisch schon mit Fieber oder auch mit einer Leukozytose erscheinen und dann noch ein paar andere Dinge. Und hier, das ist jetzt von mir hinzugefügt, auch wie schon gesagt, das fehlende Ansprechen auf eine adäquate Schmerztherapie. Also das sind Red Flags. Und für jeden von uns, glaube ich, man sollte sich diese Liste auch wirklich genauer und intensiver anschauen, weil das ist ganz wichtig. Das ist so ein häufiges Symptom, wo man de facto, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber sagen wir, in 50% sicherlich überlegt, ist das jetzt gefährlich oder ist es einfach nur bekannt? Ja? Und das ist schon ein sehr hoher Prozentsatz, wo man entscheiden muss, ich gehe jetzt diagnostisch weiter oder mache jetzt eine reine analgetische Therapie und sage, okay, das ist ein bekannter Spannungskopfschmerz. Wenn ich sozusagen diese Red Flags jetzt bestätigt habe, ja, dann ist der nächste Schritt zerebrale Bildgebung. Da geht es nicht darum, jetzt eine Meningitis zu sehen, sondern es geht darum, andere Ursachen für Kopfschmerzen auszuschließen. Ist natürlich eine Frage, wie mein insgesamtes Labor ausschaut. Und in den allermeisten Fällen komme ich eigentlich dann um eine Lumbalpunktion nicht herum. Grundlagen oder Ursachen des akuten Kopfschmerzes ist natürlich die gefürchtete Subarachnoidalblutung, die zwar relativ selten ist mit dieser Inzidenz, aber halt ein schlechtes Outcome hat. Also hier ist eine Mortalität von 30% angeführt. Das wollen wir mal so stehen lassen, aber genauso viele Patienten gibt es, die einfach einen Defektzustand haben, wenn sie das akute Ereignis oder auch das subakute Ereignis überlebt haben. Das ist hier ein klassisches Bild einer ausgeprägten Subarachnoidalblutung, da wird möglicherweise ein Media-Aneurysm hier gewesen sein. Wir haben aber Blut in allen Subarachnoidalräumen und auch an der Schädelbasis. Für uns als Neurologen ist es tatsächlich eine Frage der Diagnose. Habe ich die Diagnose gestellt, dann muss der Patient neurochirurgisch vorgestellt werden. Wie schon gesagt, da gibt es einige Dinge, die allerdings dann in der Subakutphase relevant werden. Die Hauptlokalisation ist meistens im Bereich der Media hier und hier vorne auch im Bereich der Ophthalmika bzw. im Bereich der Basilaris. Das ist jetzt für die Klinik nicht wirklich relevant. Das ist dann tatsächlich eher eine Sache, wie gut kann ich die chirurgische Intervention gestalten. Was ist jetzt so klassisch? Der akut einsetzende, peitschenschlagartige Kopfschmerz, der von okzipital nach vorne reicht und das ganze Gehirn umfasst. Der sogenannte Vernichtungskopfschmerz, rasch progredient. Ich habe das jetzt nur vorgelesen, weil das sind Dinge, die Sie tatsächlich den Patienten genau so fragen müssen. Ja? Wie hat es begonnen akut? War es vernichtend? War es wie ein Peitschenschlag von hinten nach vorne? Das muss ich einfach so fragen und eigentlich auch so dokumentieren, weil falls man dann tatsächlich etwas übersieht, das sind halt die wichtigen klinischen Differentialdiagnosen. Die Red Flags in dem Zusammenhang sind natürlich dann schon so, dass man sagen kann, naja gut, also da kann man nicht drüber hinweggehen. Das sind also Dinge wie Meningismus und vor allem die Bewusstseinstrübung und die fokalen neurologischen Ausfälle. Aber davor steht schon einmal die Klinik und gerade die Patienten sollte ich herausfiltern, weil wenn ich schon fokal neurologische Ausfälle habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier schon eine Wühlblutung stattfindet und dass da schon einmal schon das Outcome schon mal ganz bescheiden sein wird. Die Diagnose reicht eine kranielle Computertomographie, wo im Endeffekt dann schon eine Gefäßdarstellung mittels CTA angeschlossen werden soll. Natürlich kann man auch eine MR-Angio durchführen, beziehungsweise das machen wir natürlich nicht in der Akutsituation, eine digitale Subtraktionsangiografie. Aber für uns ist eben wichtig, im ersten Schritt neben der Klinik die CT-Untersuchung, Verifizierung einer Subarachnoidalblutung. Aber das muss nicht hundertprozentig sein, abgesehen von der Tatsache, dass es auch spinale Blutungen gibt. Das heißt, wenn ich eine eindeutige Klinik habe, wie zuerst erwähnt, ja, und ich habe eine unauffällige kranielle CT, dann muss ich eigentlich eine Lumbalpunktion anschließen, um die Blutung im Liquorraum zu bestätigen oder eben auszuschließen. Und da geht es um den Nachweis von Erythrozyten im Liquor, da geht es um die Zellzahl, da geht es auch um das Nachweisen von Erythrophagen, wenn die Blutung schon ein bisschen die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist. Hier kommt das Wort der Dreigläserprobe ins Spiel. Dreigläserprobe heißt, dass ich den Patienten Liquor abnehme mit 3 oder mehr Röhrchen, von der Annahme ausgehend, dass durch die Punktion das Blut gekommen ist und nicht durch, dass es im Liquorraum vorhanden war. Das heißt, mit zunehmenden Röhrchen müsste diese Blutbeimengung weniger werden. Und das Sensitivste eigentlich in der Erstuntersuchung ist hier das Bilirubin. Das habe ich zuerst jetzt nicht so richtig betont, weil das Bilirubin ist etwas, was ich sofort im Laborbefund kriege. Also im Laborbefund kriege ich ja die Zellzahl, Eiweiß, meinetwegen Laktat und eigentlich auch das Bilirubin. Und das ist also sozusagen der erste und wichtigste Hinweis, dass doch eine Blutung stattgefunden hat. Differentialdiagnostisch sind natürlich jede Art von Kopfschmerzen zu erwähnen, natürlich auch die Meningitis, und das macht die Diagnose auch für diese anderen Erkrankungen natürlich oft schwer, weil ich die gegenseitig ausschließen oder auch bestätigen muss. Nur zur Info, wie ich die Kopfschmerzen einteile, ist ganz wichtig, Hand und Hess, weil danach auch die Prognose eigentlich beurteilt wird, hier zum Nachlesen und dann auch zum Merken. Der akute Kopfschmerz, das Wichtige ist natürlich die Supraneutralblutung, aber zum Teil natürlich auch die Meningitis, vor allem die bakterielle Meningitis. Ja.
Haben wir noch gelernt, das Konzept von dem Warning Leak, dieser Warnblutung?
Ja.
Wie war es wirklich?
Weil es ja, das ist richtig.
Dass es in Wirklichkeit nur so retrospektiv ein bisschen verzerrt ist, weil jeder irgendwann einmal Kopfschmerz hat.
Also ich meine, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Kopfschmerzen vor 3 Jahren schon das Warning Leak ist. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich tatsächlich klinisch den Verdacht habe, ja, ist sozusagen natürlich die Frage, hatten Sie vielleicht vor einer Woche auch schon diese Kopfschmerzen? Ja? Schon von Bedeutung, aber das ist oft, wie Sie so gesagt haben, schon retrospektiv. Ich würde es von vornherein jetzt nicht so als wichtig erachten, nämlich in der weiteren Diagnoseführung. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, das zu hinterfragen, ist richtig, was Sie gesagt haben. Aber es ist nicht der Punkt. Ja. Wenn ich den Verdacht habe, ja, dann muss ich die Diagnostik durchziehen. Und wenn der, ja, einfach durchziehen. Und im Endeffekt dann halt eine Lumbalpunktion nicht vergessen. Ja. Weil ein negatives CT so Warmblutungen natürlich auch nicht ausschließt. Ja. Das ist ganz diffizil, klarerweise. Ja. Also ich muss jetzt sagen, dass wir ehrlich gesagt, nachdem wir die Möglichkeit haben, ja, schon viele, viele Kopfschmerzen ins CT geben. Ja, viele Kopfschmerzen. Einfach, um da auch sicherer zu sein, dass wir solche Phänomene wie so eine Warmblutung nicht übersehen. Ja. Wie gesagt, das kann auch negativ sein, aber kriegen prinzipiell bei uns sehr viele Patienten. Die kommen, ja. Aber ich darf noch mal darauf hinweisen, bei den Kopfschmerzen, die Anamnese ist wirklich das Um und Auf. Ja. Diese Fragen, die ich ganz am Anfang gestellt habe, kennen Sie die Kopfschmerzen vor allem? Hat sich etwas geändert? Wie war das Auftreten etc.? Das muss man sich wirklich im Auge behalten, jeder von den Ärzten. Ja. Gut, jetzt waren wir bei der Meningitis stehen geblieben. Von der Klinik her, wie gesagt, ist das bei der bakteriellen Meningitis zu erwarten, dass es vielleicht doch eher ein eindrucksvolleres klinisches Bild ist, nämlich von wegen Bewusstseinslage oder Allgemeinzustand des Patienten. Ich habe ein paar Dinge zusammengefasst von der Klinik her, wie schon gesagt, Kopfschmerzen, Nackensteife, und dann sind halt das hier Dinge, die jetzt in erster Linie für die bakterielle Meningitis zutreffen, aber natürlich entsprechend gewichtet werden müssen, auch das Auftreten von epileptischen Anfällen. Ich mache das jetzt nur ein bisschen schneller, weil da steht, glaube ich, eh alles hier. Wichtig ist die Awareness der Meningitis, weil diagnostisch habe ich nur einen Weg, das ist eine Liquorpunktion. Und in der Liquorpunktion werde ich auf den ersten Blick einmal die Zellzahl haben und dann den Proteingehalt. Aber wenn man hier schon sieht, diese beiden letzten Punkte helfen mir jetzt in der Diagnose der Ursache einer Meningitis eigentlich nicht weiter, weil es kommt zu einer Erhöhung des Proteingehaltes, es kommt auch zu einer Erhöhung des Laktats. Wichtig ist jetzt die Zellzahl A, Meningitis-Bestätigung, und B, der Versuch einer Zuteilung zur Ursache. Ja, das heißt, eine bakterielle Ursache wird angenommen, wenn mehr als 300 Zellen pro Kubikmillimeter vorhanden sind, und unter 300 wird es eher einer viralen Meningitis zugeordnet, wobei diese Zahlen natürlich jetzt mit Vorsicht zu genießen sind. Ja. Also wir haben Patienten mit einer Neuroborreliose, die haben sehr wohl nur 300 bis 500 Zellen. Ja. Wenn ich habe 10.000 Zellen, dann kann ich hundertprozentig sicher sein, dass es bakteriell ist. Aber was mache ich mit Patienten, die 300 haben? Ja. Ist das jetzt ein Virus oder ist das jetzt doch eine gerade erst beginnende bakterielle Infektion beziehungsweise auch eine Borreliose. Im Endeffekt endet das dann so, dass die Patienten, wenn sie einmal aufgenommen werden und ich habe einen Liquorbefund mit einer erhöhten Zellzahl, ja, kriegen de facto Abschirmung gegen alles, ja, bis die ersten Befunde aus dem Liquor eintreffen. Bei einer bakteriellen Meningitis kann man faktisch ungeschaut das Ceftriaxon verordnen mit Ampicillin zusammen in der ersten Schau. Ja. Das heißt, wir beginnen bei Verdacht auf Pneumokokken mit zusätzlich Cortison. Wichtig ist, dass all diese Dinge, so wie beim Hirninfarkt, in Wirklichkeit schnell beginnen. Also eine bakterielle Meningitis ist natürlich schon ein dramatisches Krankheitsbild. Das heißt, rasch punktieren, rasche Therapie mit Breitbandantibiotika im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Patienten breit abgedeckt sind, und dann kann man noch schauen, was an Liquorbefunden kommt. Eine Liquorkultur dauert lange, also die kann man ewig warten, also nach der kann man nicht gehen. Es gibt heutzutage im Labor natürlich schon so Standard-PCRs für die Viren, und das ist natürlich schon sehr hilfreich, wenn man schon damit rechnen kann, dass man innerhalb von 24 Stunden so die gesamten Viren-PCRs aus dem Liquor bekommt. Und das ist wichtig hinsichtlich Herpes in erster Linie. Weil wenn ich jetzt den Patienten mit 300 Zellen habe, kriegt er nicht nur Ceftriaxon, Ampicillin, sondern er kriegt eigentlich auch ein Zovirax. Ja. Einfach um da möglichst früh alles abzudecken und dann halt natürlich aber auch entsprechend absetzen, wenn ich die ersten Liquorbefunde habe. Ja, hier noch extra angeführt die virale Meningitis mit den verschiedenen Erregern. Bei einer tatsächlich viralen, nicht herpetischen Meningitis habe ich faktisch keine Therapiemöglichkeiten, außer den allgemeinen Zustand des Patienten zu bessern, ja, oder die Schmerzen zu lindern. Bei der Herpesenzephalitis ist es natürlich etwas anders. Die bedarf der möglichen und auch einer gezielten antibiotischen Therapie mit Acyclovir. Wird an sich gut vertragen. Wichtig ist nur, dass die Nierenwerte hier kontrolliert werden sollen. Aber wie schon gesagt, in der Notsituation beginne ich de facto mit verschiedenen Antibiotika. Nur um das Ganze ein bisschen aufzulockern, das ist das klassische MR-Bild einer beidseitigen Herpesenzephalitis, die sich hier so temporomesial darstellt. Nicht zu vergessen, und das ist gar nicht so selten, das ist die Arteritis temporalis. Auch das ist, glaube ich, nicht nur Bereich der Neurologen, das heißt Kopfschmerzen, einseitig oder beidseits temporal, an der Schläfe stechend im Idealfall, mit auch Überempfindlichkeit der Haut. Wichtig sind Sehstörungen. Wichtig ist die Senkung, das heißt bei einseitigen Kopfschmerzen, die sich hier so temporal zeigen, sollte schon die erste Reaktion sein, wie hoch ist die Senkung. Ja? Also es wird ein normales Blutbild dann abgenommen, inklusive Senkung, und wenn die Senkung erhöht ist und das ist hier lokalisiert, mit und ohne optischen Befund, würde ich eigentlich schon mit einer Cortisontherapie beginnen. Wir haben erst unlängst eine Patientin gehabt, die kam eigentlich mit einer plötzlichen Amaurose ohne Schmerzen. Ja? Und dann die weitere Diagnostik, natürlich kann das was Neurologisches sein, aber eine plötzliche Amaurose auf einem Auge ist meiner Meinung eher was Augenärztliches, aber gut, es wurde dann ein Zentralarterienverschluss diagnostiziert und gleichzeitig der Verdacht auf eine Arteritis temporalis geäußert, Senkung war 100, also die Patientin hatte keine Kopfschmerzen, wollte ich sagen, das ist eine Gefäßerkrankung, die auch nicht nur die Arteria temporalis hier betreffen kann, sondern auch andere Arterien, wie in dem Fall die Zentralarterie des Auges, aber es kann auch zerebrale Arterien betreffen und dann zu Schlaganfall führen. Gut, und das letzte Bild in dem Zusammenhang, das ist natürlich akuter Kopfschmerz, das ist das, wovor alle Angst haben, alle Patienten, wobei das seltener ist, deutlich seltener, ja, akute Kopfschmerzen durch Hirndrucksteigerung, durch eine Raumforderung. Also das sind ja eigentlich die Ängste, die die meisten Patienten haben. Hirndurchsteigerung, Durchblutung, Ödem etc. Gut, ich glaube, schauen wir noch mal kurz zum Schwindel. Gibt es noch eine Frage zum Kopfschmerz? Also Kopfschmerz ist wirklich ganz, ganz wichtig, die Anamnese. Und die Sicherheitsmedizin schlägt durch. Wie schon gesagt, wir stecken fast alle Patienten in die CT-Untersuchung. Gut, das Zweite, was den Neurologen plagt, ist der Schwindel. Auch der Schwindel kann in den meisten Fällen äußerst harmlos sein, unangenehm, symptomatisch zu behandeln mit Antiemetika, keine Frage. Aber Schwindel kann natürlich auch Ausdruck eines zentralen nervösen Prozesses sein. Wichtig, wie auch schon angeführt, ist der Schwindel. Wie ist der Schwindel? Drehend, unsicher, wann tritt er auf? Hat er akut begonnen? Ist das jetzt lang bekannt? Ist das ständig? Ist das episodisch? Welche Erkrankungen bestehen noch? Das ist oft gar nicht genau zu hinterfragen. Ich sage immer abgekürzt, wichtig ist es ein Schwank- oder Drehschwindel, wobei das nicht alles sagt. Ja. Welche Lage muss der Patient einnehmen, um diesen Schwindel zu bekommen. Es ist also sozusagen abhängig davon, ob er aufsteht oder ob er den Kopf jetzt von einer Seite auf die andere Seite bewegt. Und in der Untersuchung natürlich die Frage, habe ich Kleinhirnzeichen? Aber was schneller zu sehen ist, hat der Patient einen Nystagmus. Ja. Und ein ganz normaler horizontaler Nystagmus ist schon eher indikativ für eine HNO-ärztliche Genese des Schwindels. Jede Art von Nystagmus, der nicht horizontal und nicht rhythmisch ist, ist schon einmal verdächtig. Das heißt, ein vertikaler Nystagmus ist eine Katastrophe. Ja. Ein rotatorischer Nystagmus weist auch auf ein zentral nervöses Geschehen hin. Und das würde ich einmal mitnehmen. Ja. Kleinhirnzeichen wären zum Beispiel der Finger-Nase-Versuch oder auch ein Abweichen im Unterberger-Tret-Versuch. Also das Zerebral ist tatsächlich selten. Was man aber heutzutage nicht unterschätzen darf, was wir immer mehr sehen, auch technisch bedingt, das sind Dissektionen, Vertebralis-Dissektionen, die sozusagen dann zu einer Perfusionsstörung im hinteren Sturmbereich mit Schwindel führen und sozusagen einen zentralen Schwindel bewirken. Der Schwindel kann sich auf verschiedenen Ebenen ursächlich abspielen. Das ist natürlich das Auge, das ist, wie schon gesagt, das Gleichgewichtsorgan, aber natürlich auch das Gehirn. Schwindelgefühl kann auch durch Neuropathien verursacht werden. Ich möchte zum Abschluss nur gern dieses hier vorstellen. Nachdem das akute vestibuläre Syndrom, AVS, ja recht häufig ist, gibt es hier einen Algorithmus, der heißt HINZ. Und das sollte man sich ein bisschen verinnerlichen. HINZ steht für Head Impulse Test, Nystagmus und Test of Skew heißt das. Das heißt sozusagen eine Blickparese oder vertikale Divergenz der Pulpi. Und diese drei Punkte sollte man bei Patienten mit Schwindel durchtesten. Also der Head Impulse Test ist, was wir also auch Okulozephalreflex nennen. Das heißt, ich nehme den Kopf des Patienten in die Hand und drehe ihn so schnell zur Seite. Und im Normalfall bleiben die Pulpi parallel auf die ursprüngliche Richtung gerichtet. Ja? Das ist normal. Und dann erst gehen die Augen in die Richtung des Kopfes. Das ist ein klassischer neurologischer Reflex, der hier Head Impulse Test heißt. Also man kann auch Okulozephalreflex sagen, also okay, das ist der erste Test. Abnorm ist es, wenn die Augenpulpe bei Kopfbewegungen sofort in der Achse des Auges mitgehen, also nicht fixiert bleiben und dann sozusagen erst nachschwingen mit sogenannten korrektiven Sakkaden. Also das ist pathologisch. Das zweite ist dieser Test of Skew, das heißt, ich decke ein Auge ab, natürlich dann das andere, ich gebe die Abdeckung weg und ich sehe eine Divergenz und eine vertikale Divergenz des Bulbus. Und das dritte ist die Nystagmus-Testung. Ja. Nystagmus-Testung eben horizontal, feinschlägig, rhythmisch oder das Gegenteil ist in alle Richtungen oder rotatorisch. Und wenn ich diese drei Untersuchungen jetzt zusammenfasse und sage, Head-Impulse-Test ist normal, Nystagmus ist pathologisch und Test of Skew zeigt eine vertikale Divergenz, dann ist es eher ein zentrales Symptom und der Patient gehört zur Neurologie. Ja. Das ist jetzt hier noch einmal zusammengefasst. Einseitig abnormer Kopfimpulstest und so weiter, das hier angeführt ist vestibulär peripher oder es ist hier wahrscheinlich eine vertebrobasiläre Ischämie mit weiterfolgender neurologischer Diagnostik. Ja, also dieses finde ich, ist ein sehr gutes Schema, das man sich sozusagen vor Augen halten sollte. Ja, dass man diese drei Testuntersuchungen hier macht. Ja. Und das hier, jetzt habe ich ein bisschen zuerst nicht ganz korrekt erzählt, ich beginne mit dem Head Impulse, dann prüfe ich den Nystagmus und dann prüfe ich den Test of Skew und dann sozusagen mache ich meine weiteren diagnostischen Schritte und hier ist dieser Werdegang, dieser Workflow sozusagen noch einmal dargestellt. Aber auch der Schwindel ist jetzt in Zusammenfassung oft ein Problem, ja, betrifft ja auch oft alte Leute, insbesondere weil die differenzialdiagnostische Abgrenzung zwischen dem zentralnervösen und unseren häufigen peripheren Ursachen oft nicht so einfach ist. Das ist der akute Vestibularis-Ausfall, Neuronitis vestibularis oder der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, was noch viel häufiger ist. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Ja. Vielleicht nur ganz kurz zu diesem Dix-Halpike-Manöver oder Epley-Manöver, wo der Patient sozusagen gelagert wird mit einer Kopfdrehung. Also der Kopf wird sozusagen auf die Seite gedreht, der Patient wird nach hinten gelagert und es wird dann 30 Sekunden beobachtet, ob ein Nystagmus auftritt als Zeichen einer Irritation, vor allem im Bereich des hinteren Bogenganges. Und dann wird der Patient sozusagen aus dieser Lage in die Mittellage und in die Gegenlage und dann darf er sich wieder aufsetzen, jeweils über 30 Sekunden. Und das wäre sozusagen das Befreiungsmanöver einzusetzen bei einem benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel. Gut, ich glaube, die Zeit ist jetzt eigentlich vorüber. Ich weiß nicht, ob das... Also ich rede nur ganz kurz länger, ja. Ich meine, das Koma... ist jedem klar, Koma ist was Neurologisches im Endeffekt. Ja. Koma ist eine Störung der aufsteigenden retikulären Bahnen, ist ein Aussetzen der kortikalen Funktionen. Da tut sich etwas. Nur die Frage ist, warum tut es sich? Das heißt ja nicht, dass jedes Koma prima eine neurologische Genese hat, sondern bedarf einer natürlich umfassenden, koordinierten Durchuntersuchung internistischerseits und neurologischerseits. Ich meine, jeder Patient, der komatös eingeliefert wird, kommt ins CT. Ja. Aber wie wir wissen, muss im CT jetzt nicht alles oder auch zu diesem Zeitpunkt nicht alles zu sehen sein. Umso wichtiger ist, wie schon erwähnt, die klinische Untersuchung bzw. die Anamnese und dann auch eine weiterführende neurologische Durchuntersuchung. Aber dieser Punkt ergibt sich meistens oder manchmal natürlich auch nicht. Ja. Das heißt, wenn ich schon internistischerseits, weiß ich, das hyperglykämische Koma finde, werde ich keine MAA der Hirngefäße machen müssen. Also das heißt, da ist wirklich interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt. Differentialdiagnose bei Bewusstseinsstörungen und allein an dem heraus sieht man schon, was jetzt sozusagen alles in Frage kommen kann und das ist sicherlich nicht vollständig. Und hier sind eine Reihe von Dingen, die ja jetzt primär nicht neurologisch sind. Ja. Für uns in der Notfallsituation ist, dass wir sagen, eine CD, aber das wird eh schon ohne uns gemacht worden sein, schon natürlich auch die neurologische Begutachtung, die Vorsicht, oft durch entsprechende medizinische Maßnahmen, Schlagwort Sedierung, schon einmal verfälscht ist, also dass wir das vor Augen behalten. Und die Ursachen, die ich jetzt rein neurologisch sehe, sind natürlich, das Wichtigste ist der Hirnstamminfarkt, ja, ein Basilarisverschluss und würde im Endeffekt natürlich auch die entsprechende Diagnostik nach sich ziehen, aber das ist die Frage, die ich mir stelle bei einem Koma unklarer Genese und im Endeffekt natürlich auch eine Hirndrucksteigerung. Also das sind Dinge, die ich aber zu einem gewissen Teil abgegrenzt habe, indem ich den Patienten schon initial in die CT-Untersuchung fahre, stecke, ja, wie auch immer. Also die Horrorvorstellung, und das ist schon ein dramatisches Ereignis, fällt natürlich auch unter Schlaganfall, wobei die Basilaristhrombose, wie man hier schon sieht, auch oft als primäres Koma imponiert. Eben Kernsymptome plötzlich oder superkute Bewusstseinsstörung und dann auch neurologische Ausfälle. Die Basilaristhrombose hat natürlich ein schlechtes Outcome. Allerdings, und das möchte ich jetzt eigentlich zum Abschluss sagen und wieder zum Beginn zurückkehren, sind die neuen therapeutischen Möglichkeiten, das heißt Lysetherapie und Thrombektomie, in diesem Fall wirklich einsetzbar, wichtig einzusetzen und unterliegen nicht diesen strengen Zeitfenstern. Ich weiß nicht genau, ob das so in Erinnerung geblieben ist, dass wir bei der Schlaganfalltherapie ja ganz enge zeitliche Vorgaben haben, sowohl für die Lysetherapie als auch im Endeffekt für die Thrombektomie. Aber das ist für den Basilaris-Bereich viel großzügiger. Ja, also hier kann man auch noch nach 6 Stunden lysieren, wenn der Patient natürlich nicht im CT oder im MR schon so einen ersichtlichen Hirnstamminsult hat, klar. Aber ich habe ein bisschen mehr Zeit, das heißt, es ist schon wichtig, diese Basilaristhrombose zu diagnostizieren und dann auch die neurologisch speziellen und spezifischen Therapiemöglichkeiten in Gang zu setzen. Und es gibt tatsächlich Leute, die auch davon profitieren, nicht alle, natürlich nicht alle, aber es gibt Leute, die auch ein gutes Outcome haben. Ja. Mein gefürchtet ist ja das Locked-In-Syndrom als Letzt-Outcome bei einer Basilaris-Thrombose. Ja. Gut, aber da möchte ich jetzt tatsächlich enden. Nur ganz, ganz, ganz zum Schluss darf ich noch auf den Diskusprolaps hinweisen, auch weil das so häufig ist. Ja. Nicht zu vergessen, auch die simple Bandscheibe kann einen neurologischen Notfall darstellen. Jetzt nicht, weil der Patient solche Schmerzen hat, natürlich, das ist auch ein Notfall, aber der Diskusprolaps kann auch zu einer irreversiblen Schädigung einer bestimmten Nervenwurzel oder der Cauda equina führen, auch mit mäßigen Rückbildungstendenzen. Das heißt, jeder Patient, der mit einer Bandscheibensymptomatik kommt, radikulärer Schmerzausstrahlung und einer mittel- bis deutlich ausgeprägten entsprechenden Parese, ist schon einmal ein Notfall. Und die Frage nach der Blasenfunktionsstörung und der Sphinkterfunktionsstörung ist essentiell, ja, weil das mir ein Zeichen gibt, dass es hier um eine Affektion der Cauda equina handelt. Und das ist tatsächlich ein neurologischer und im Weiteren ein neurochirurgischer Notfall. Also das möchte ich, das Letzte, auf das ich eigentlich hinweisen möchte, und auf den sogenannten Wurzeltod, wie das dann manchmal heißt. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, natürlich.
Vielen Dank, Frau Professor Assenbaum. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Chat oder aus dem Publikum? Deine
kleine Frage. Ich würde nur fragen, bei der bakteriellen Immunität, was kann man denn da statt Ampicillin geben, falls die Person irgendwie allergisch ist?
Kann ich jetzt nicht beantworten, nix. Also das würde ich dann internistisch nachfragen, was das Beste ist. Also es geht ja um die Listerien. Vielleicht hier die Internisten, vielleicht, was kann ich alternativ bei Listerien geben, statt Ampicillin?
Fluoquinolone kann man.
Bitte, danke. Danke,
ja. Levo ist leiwand, geht auf Lunge.
Okay. Listerien. Aber das ist auch sehr selten und wird sehr selten, also diese Tatsache, dass es überhaupt zutrifft. Ja, nicht die Allergie, aber die Tatsache, dass das dann passt. Ja.
Okay, dann bedanke ich mich und
ich danke auch.
Danke vielmals.